Wenn ihr bei Speedruns an die Leichtathletik denkt und bei Modding an eine Form von Diskriminierung, dann seid ihr gedanklich in eine andere Richtung abgebogen als in die ich euch heute führen möchte. Tatsächlich sind Speedrun und Modding Begriffe aus der Spielkultur, konkreter aus den vielfältigen Kulturen, die rund um digitale Spiele entstanden sind. In der heutigen Folge schauen wir uns an, ob Games und Gaming-Kultur für die Ethnologie ein interessantes Forschungsfeld sein können. Dazu besprechen wir einen Text von Alexander Knorr, der hierzulande einer der Experten für Cyber Anthropology ist und der damals meine Magisterarbeit betreut hat, in der es auch um Computerspiele ging. Hey Leute, hier ist Adola, der Anthronaut. Ich erkunde heute wieder die faszinierende Welt der Ethnologie, auf der Suche nach erfrischenden Aha-Momenten und neuen Perspektiven. Seid ihr bereit? Dann schnallt euch jetzt an, denn es geht los. Ready for takeoff. Ja, Mann, das ist echt so cool hier. Hey, hallo zusammen. Na, geht's euch gut? Könnt ihr erraten, wo ich gerade bin? Moment, ich bin mal ein bisschen leiser. Na, hört ihr das? Also, wenn ihr das hört und ihr dann Bilder von alten Flipperautomaten und Videospielen im Kopf habt, dann liegt ihr ziemlich richtig. Ich bin gerade auf einer Raumstation im Erindor-System. Das ist eine ganz besondere Raumstation. Sie ist ziemlich klein, hat aber ein übertrieben großes Landedock für hunderte von Schiffen. Jetzt gerade ist hier keine Rush-Hour, aber wenn Rush-Hour ist, dann ist es hier mega voll. Und warum? Weil diese kleine, spezielle Raumstation nur einen einzigen Zweck erfüllt. Unterhaltung. Entertainment, Baby. Diese Raumstation, die ist voll mit Spielhallen von Retro-Games wie Pac-Man-Automaten bis hin zu super futuristischen Dingen, die so Holodeck-mäßig sind, wie ihr das vielleicht von Star Trek kennt. Und was es hier auch gibt, ist ein riesiger Burgerladen und ein noch viel größerer Pizzaladen. Und cool ist, die beiden, die liefern direkt zu den Automaten. Also ihr sitzt hier oder lauft durch dieses Holodeck und dann kommt hier der Lieferservice und beliefert euch mit Burger und Pizza. Man könnte also sagen, das ist hier der Traum jedes Gamers. Das ist hier natürlich ein Riesenklischee, klar. Gamer, die nur da sitzen, zocken, Pizza essen, Softdrinks und so weiter. Aber hey, ich finde das irgendwie sehr, sehr nice, dieses Bild. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass ich selbst Gamer war oder aus dieser Szene so ein bisschen komme. Ich erinnere mich hier auf dieser Raumstation ganz besonders an meine Zeit auf der Erde, als ich noch ein Kind oder Jugendlicher war. Ja, ich war selbst Gamer. Ich habe wahnsinnig gerne Adventures gespielt, sowas wie Maniac Mansion, Zack McCracken, was gab's da noch? Simon the Sorcerer oder Legend of Kyrandia. Was ich aber auch gern gespielt habe, waren First-Person-Shooter. Es ging los mit Doom, dem legendären Doom. Dann, was ich geliebt habe, war Half-Life oder später auch sowas wie Killzone. Ja, Games haben mich seit der Kindheit begleitet und geprägt. Und als ich dann so älter wurde, so als junger Erwachsener, da ist es ein bisschen abgeflaut. Aber es gab dann ein großes Revival damals im Studium. Ich weiß noch, so im zweiten, dritten Semester um den Dreh habe ich mir eine Xbox gegönnt und habe dann in meinem kleinen Studentenzimmer gerne gezockt. Ich habe ja damals Ethnologie studiert an der LMU in München und da gab es einen kleinen Fokus, einen Forschungsschwerpunkt namens Cyber Anthropology. Gibt es, glaube ich, immer noch. Und da geht es so ganz grob gesagt um die Erforschung von Online-Gemeinschaften, sage ich mal. Das war damals für mich ein großer Aha-Moment, denn das hat mir gezeigt, dass die Ethnologie gar nicht so verstaubt ist, wie es manchmal den Anschein macht, sondern dass sie sich wirklich mit sehr, sehr coolen und modernen Themen beschäftigt. An der Uni München wurde Cyber Anthropology, soweit ich mich erinnere, eigentlich nur von einer Person vertreten. Das war und ist Alexander Knorr. Er ist Privatdozent am Ethnologieinstitut in München. Und der Alex, der war schon damals ein sehr cooler Typ. Sehr locker, sehr, ja, einfach anders gekleidet als die anderen Ethnologiedozenten. Und ja, es war eigentlich immer sehr spaßig mit ihm. Und er hat auch zum Thema Games geforscht. Und das fand ich sehr ansprechend damals, weil das ja eben auch mein Interesse war. Und ich würde sagen, der Alexander Knorr, der war auch dafür ja mitverantwortlich, dass ich mich dann am Ende entschieden habe, meine Magisterarbeit, also meine Abschlussarbeit über Games zu schreiben. Und Alex war damals auch mein Ansprechpartner, also er hat meine Magisterarbeit so ein bisschen mit betreut. Übrigens, für Mitglieder meiner Crew kommt in wenigen Tagen eine neue Folge von Adolas Logbuch heraus und in der werde ich meine Magisterarbeit vorstellen. Da geht es dann darum, warum ich mich konkret für das Thema Games entschieden habe, wie ich dann mein Thema gefunden habe, warum auch meine erste Besprechung mit Alex Knorr eine ziemliche Katastrophe für mich war. Ja, und dann stelle ich auch so ein bisschen meiner Magisterarbeit selbst vor, also wie ich die aufgebaut habe, wie es inhaltlich aussieht und dann auch, welche Note ich bekommen habe. Also in wenigen Tagen erscheint diese Spezialfolge für Crewmitglieder und wenn ihr noch nicht Crewmitglied seid, aber diese Folge hören wollt, dann schaut gerne in die Shownotes, da findet ihr den Link, wo ihr euch informieren könnt. Aber jetzt zurück zu Alexander Knorr und seinem Text, den ich heute besprechen werde in dieser Folge. Der Text heißt Die kulturelle Aneignung des Spielraums. Aneignung, gutes Stichwort. In Folge 2 meines Podcasts gab es eine Folge zum Thema Konsum und da spielt auch Aneignung eine Rolle. Gemeint ist damit der Umgang mit Dingen. Dinge werden ja nicht immer nur so benutzt, wie es von den Herstellern vorgesehen ist. Dinge werden auch verändert, überarbeitet und umgedeutet von den Menschen, die sie benutzen. Ein Beispiel, die Sonnenbrille. Für uns erfüllt die Sonnenbrille eine ganz eindeutige Funktion, hat einen ganz eindeutigen Zweck, und zwar die Augen vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Aber es gibt da in der Sahara-Region oder der Sahelzone eine nomadisch lebende Ethnie, die heißt Kel-Ewei, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und dort tragen die Männer Sonnenbrillen, vor allem auch bei Festen, die nach Sonnenuntergang stattfinden. Und warum ist das so? Weil es dort kulturelle Bekleidungsvorstellungen gibt, bei der die maximale Verhüllung des Körpers quasi eine ganz besondere Bedeutung hat. Und da passen Sonnenbrillen perfekt dazu, weil sie eben auch die Augenpartie abdecken. Hier findet also eine Umdeutung der Sonnenbrille und ihrer für uns ganz klaren Funktion statt. Das machen also Menschen mit physischen Dingen, aber ebenso mit digitalen Objekten. Um beim Beispiel der Games zu bleiben, die meisten Gamer, mich übrigens eingeschlossen, die kaufen sich Spiele eigentlich nur, um sie genau so zu spielen, wie es von den Entwicklern vorgesehen ist. Also wir kämpfen uns von Level zu Level und rätseln uns von Quest zu Quest. Aber es gibt in der Gamer-Szene auch die sogenannten Game-Modder. Das sind Leute, die benutzen Tools, also Software, um zum Beispiel Grafiken oder Spielmechaniken in den Spielen zu verändern und manchmal sogar, um ganz neue Levels zu den Spielen hinzuzufügen, was von den Entwicklern übrigens auch meistens geduldet wird. Es gibt da also eine sehr große sogenannte Modding-Community, die eben aus aktiven Game-Moddern besteht, aber auch aus Leuten, die diese Mods dann auch benutzen, um dann ihre Spielerfahrung zu verändern. Alexander Knorr schreibt dazu, hier wird der Konsumgegenstand Computerspiel in ein ko-kreatives Medium verwandelt. Ich persönlich habe nie Mods benutzt und kenne diese Szene auch nicht gut. Was mich sehr viel mehr begeistert, ist das Thema Fortbewegung in Games, vor allem in First-Person-Shootern oder auch Ego-Shootern, wie sie manchmal heißen. Und dieses Thema nimmt in dem Text von Alexander Knorr auch einiges an Raum ein. Darauf will ich heute den Fokus legen. Games werden eben oft auf eine Weise gespielt, die von den Entwicklern dieser Spiele so nie vorhergesehen war. Und das lässt sich gerade an First-Person-Shootern sehr schön zeigen. Lass uns hier mal in den Text einsteigen und etwas tiefer gehen. Woher kommt der Name First-Person-Shooter oder Ego-Shooter eigentlich? Was sind das für Spiele? Diese Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass dort keine Spielfigur auf dem Bildschirm zu sehen ist, die man steuert, sondern man manövriert sich quasi aus der Ich-Perspektive durch dieses Spiel. Ihr könnt es euch so vorstellen, dass das, was ihr jetzt gerade seht, während ihr diesen Podcast hört, das ist auch die Perspektive, die ihr in diesem Spiel habt. Ihr seht also diese Spielwelt vor euch aus euren eigenen Augen heraus, aus eurem Blickwinkel. Und in dieser Ich-Perspektive, da wandelt ihr durch diesen Spielraum, wo ihr dann aber auch andere Spielfiguren seht. Das sind quasi die Figuren der anderen Spieler. Und ihr habt unten am unteren Bildschirmrand eine Waffe, denn das Ziel ist, diese anderen Spielfiguren abzuschießen, ohne selbst abgeschossen zu werden. Daher auch First-Person-Shooter oder Ego-Shooter, also die Ich-Perspektive in Verbindung mit Schießen. Alexander Knorr hat in seinem Text ein Spiel aufgegriffen, das einige von euch vielleicht kennen. Das ist Quake 3 Arena oder Quake 3 Arena. Das ist im Dezember 99 erschienen, also hat schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel. Alexander Knorr zeigt anhand dieses Spiels, dass es dort oft um weit mehr geht als nur ums Abschießen anderer Spieler. Man muss zum Beispiel die Geografie der Spielumgebung, also die sogenannte Map, sehr gut kennen und wissen, wie man sie für den eigenen Vorteil ausnutzen kann. Zum Beispiel, indem man Verstecke findet oder Vorsprünge, die andere nicht erreichen und von der aus man einen guten Überblick über die Karte hat und so leichter andere Spieler abschießen kann. Es gibt auch Objekte zum Aufsammeln, sogenannte Items. Das sind dann Waffen, Munition, Gesundheit, Schilde. Und man muss wissen, wann diese Items wo auf der Map erscheinen, damit man als Erster da ist und sie einsammeln kann, bevor andere sie einsammeln. Dann haben Spieler oft Bewegungs- und Handlungsmuster verinnerlicht. Also sie müssen laufen, springen, sich umdrehen, ihre Waffen wechseln, Ziele anvisieren, schießen und das komplett in Echtzeit, live und vor allem auch bei Fremdeinwirkung. Also wenn ein Gegner spontan auftaucht und das Schießen beginnt, dann müssen sich diese Spieler an diese neue Situation anpassen. Hier ist also sehr viel Improvisation und Taktik in einem dreidimensionalen Raum im Spiel. Und zwar unter Verwendung von Maus und Tastatur. Hier steckt also eine ganze Menge implizites und auch verkörpertes Wissen drin. So ungefähr wie beim Spielen eines Musikinstruments. Entsprechend schreibt auch Alexander Knorr, ich zitiere, genauso wenig wie ein Pianist aktiv überlegen muss, welche Taste er als nächstes wie anschlagen will, denkt auch ein Quaker nicht über Mausbewegungen und Tastendrücken nach. Alexander Knorr sagt, hier finden also ganz vielfältige Aneignungsleistungen durch die Spieler statt, die weit über das reine Abschießen hinausgehen. Ich will das an folgenden Beispielen aus dem Text von Alexander Knorr verdeutlichen. Die First-Person-Shooter wurden populär durch das Spiel Doom von id Software. Das ist 1993 erschienen. Und dieses Spiel hat dieses ganze Genre maßgeblich geprägt. Zur Erinnerung, vielleicht habt ihr das auch gespielt. Und das ist ein Aspekt, den hatte ich gar nicht mehr auf dem Radar zuerst. In Doom konnte man noch gar nicht springen. Man konnte sich nur horizontal auf einer Ebene bewegen, also quasi vor und zurück und seitwärts. Man konnte auch Treppen steigen und so quasi auf eine Erhöhung rauf, aber man konnte eben nicht über Abgründe springen oder auf Plateaus springen. Das war damals gar nicht möglich. Und auch die Bewegung, also die Bewegungsgeschwindigkeit, das war weit nicht so schnell wie in heutigen First-Person-Shootern. Was es aber schon damals gab, war Folgendes. Die Waffen in Doom, die hatten eine einprogrammierte Physik. Also beispielsweise Raketenwerfer, deren Projektile haben eine Druckwelle erzeugt, wenn sie irgendwo eingeschlagen sind. Und clevere Spieler fanden damals schon heraus, wenn sie neben einer Wand stehen und den Raketenwerfer auf die Wand abschießen, dann beschleunigt das die Spielfigur horizontal durch diese Druckwelle, die dadurch entsteht. So war die Technik des Rocket Running geboren. Mit einer Rakete sich schneller fortbewegen. Ethnologisch interessant ist hier, dass innerhalb des Spiels und natürlich auch in der Realität eine Waffe, es muss gar kein Raketenwerfer sein, generell eine Waffe eigentlich ein Instrument des Tötens, ein Instrument der Vernichtung ist, aber hier innerhalb des Spiels von den Spielern umgedeutet wird zu einem Hilfsmittel der Fortbewegung. Das ist schon sehr, sehr spannend. Das finde ich echt sehr faszinierend, das auch zu erkennen. Ein anderes Beispiel. Die Spieler entdeckten irgendwann, dass sie sich auch ohne Raketenwerfer schneller fortbewegen konnten, indem sie gleichzeitig die Vorwärts- und Seitwärts-Tasten auf ihrer Tastatur drückten. Alexander Knorr erklärt es so: Man muss sich ein Quadrat vorstellen. In einem Quadrat ist die Diagonale länger als eine der Seiten. Und die Spielphysik von Doom erlaubt es aber, dass man als Spieler die Diagonale genauso schnell durchlaufen kann wie die Seite. So war eine andere Technik geboren, nämlich das sogenannte Strafe Running. Strafing, das ist Gamersprache und bedeutet sich seitwärts bewegen. Und auch da findet quasi ein ganz interessanter Shift statt. Also man hat quasi man taucht als Spieler tief ein in das Verständnis, wie dieses Spiel funktioniert, wie diese Spielphysik funktioniert, wie Fortbewegung innerhalb eines Spiels funktioniert und nutzt es zum eigenen Vorteil aus und eignet sich diese Fähigkeit an, dieses Wissen und dann diese Fähigkeit, sich sofort zu bewegen. Diese Schnelligkeitszugewinne, einerseits durch das Rocket Running, andererseits durch das Strafe Running, haben auch eine ganz neue Art des Spielens hervorgebracht, nämlich das sogenannte Speedrunning. Einige Spieler hatten beim Spielen nicht mehr das Ziel, die Story zu erleben, Gegner auszuschalten, versteckte Items und Geheimgänge zu finden, sondern ihr Ziel war, möglichst schnell durch das Spiel zu kommen, wie bei so einem Art von Wettrennen. Und das erforderte ganz besondere Fähigkeiten und auch Wissen. In Doom von 1993 war noch kein Springen möglich. Das änderte sich aber mit Quake, das nur 3 Jahre später erschienen war und vom selben Entwickler kam. Und dort war es so, dass wer richtig schnelle Speedruns schaffen wollte, der musste nicht nur ein Meister der Fortbewegung sein, sondern sich auch sehr, sehr gut mit dem Code und der Physik des Spiels auskennen. Speedruns werden auch heute noch gemacht. Da gibt es eine riesige Szene innerhalb der Spielekultur. Und für Speedrunner ist quasi immer die entscheidende Frage, was ist denn der schnellste Weg durch die Map? Der schnellste Weg ist nicht unbedingt der, der von den Entwicklern vorgesehen wurde. Um eine Antwort zu finden, was der schnellste Weg ist, muss man als Speedrunner nicht nur seine Bewegungsabläufe optimieren und hier und dort auch mal Items im Spiel strategisch einsetzen, sondern vielleicht auch mal Fehler im Spiel ausnutzen, die bei der Programmierung entstanden sind und übersehen wurden. Es kann zum Beispiel sein, dass wenn man an einer bestimmten Stelle in der Spielwelt steht, sagen wir mal auf einer Holzkiste, die an einer Wand steht, und dort dann mehrmals springt, während man in Richtung der Wand nach unten schaut und dabei gegen die Wand boxt. Dann kann es passieren, dass man durch diese Wand glitscht, also quasi hindurchfällt und in der nächsten Map landet. In anderen Worten, man hat dann quasi eine Abkürzung gefunden und ausgenutzt. So etwas plant natürlich kein Entwickler, der unter Umständen sehr, sehr viel Zeit in den Bau von Levels und in die Story investiert. Aber Spieler finden das so interessant, dass sie das praktizieren und so eine ganze, ich sag mal, Subkultur des Speedrunnings entstanden ist. Wenn euch das interessiert, schaut gerne mal auf YouTube und sucht nach Speedrun. Da findet ihr ganz viele Videos dazu. Rocket Running, Strafe Running und Speed Running, das sind nur drei Beispiele, die zeigen, dass Games nicht nur von Spielern benutzt, also quasi gespielt werden, sondern auch aktiv angeeignet werden. Und zwar findet hier eine performative Aneignung statt, weil es hier ganz stark um Fortbewegung innerhalb des Spielraums geht. Es findet auch eine intellektuelle Aneignung statt, weil man als Spieler ganz viel wissen muss über den Code und die Spielphysik. Gamerkultur ist unglaublich vielfältig. Alexander Knorr behandelt in seinem Text noch weitere Aspekte, zum Beispiel, wie Gamer ihre Speedruns aufzeichnen und untereinander teilen, wie das den gemeinsamen Austausch und das gemeinsame Lernen fördert und so die Kreativität angekurbelt wird, sodass aus der Community heraus ganz neue Maps und sogar ganze Spiele entstehen. Wenn euch das interessiert, dann lege ich euch diesen Artikel von Alexander Knorr ans Herz. Gegebenenfalls auch weitere von ihm, weil er einen sehr guten Schreibstil hat und weil seine Texte leicht zu lesen sind. Also es ist wirklich eine Leseempfehlung. Lasst mich das mal zusammenfassen. Alexander Knorr zeigt in seinem Aufsatz und auch in den anderen, die er zum Thema verfasst hat, wie ertragreich die Games-Kultur für die ethnologische Forschung sein kann. In und um Computerspiele herum entstehen ganz vielfältige Räume für Kommunikation und Interaktion, in denen geografische, nationale, soziale und kulturelle Schranken kaum mehr eine Rolle spielen und damit etwas, was für die Ethnologie eigentlich immer ganz entscheidend war. Ganz nebenbei zeigt Alexander Knorr auch, wie sehr populistische Begriffe wie beispielsweise Killerspiele das ganze Games-Genre der First-Person-Shooter und Gamer im Allgemeinen in ein ganz falsches Licht rücken, weil dadurch nämlich viele Aspekte, die für die Games-Kultur eben auch wichtig sind, außer Acht gelassen werden. Zum Beispiel Co-Kreation, Weitergabe von Wissen und gegenseitiges Lernen. Die ethnologische Forschung, und zwar nicht nur im Games-Bereich, sondern generell im Online- und Digital-Umfeld, eben das, was als Cyber-Anthropology bezeichnet wird, diese ethnologische Forschung kann sehr viel wertvolles Wissen produzieren. Eben weil Ethnologen sehr genau hinschauen, was dort eigentlich passiert und mit ihren Forschungsmethoden neue Perspektiven entwickeln können. Zu meiner Zeit führte Cyber Anthropology noch eher ein Nischendasein. Ob das heute anders ist, ich bin mir leider nicht so ganz sicher. Ich sehe hier aber ein Forschungsfeld mit viel Zukunftspotenzial. Vielleicht auch auf dem Arbeitsmarkt, wenn man sich anschaut, was Games für ein Wirtschaftsfaktor sind. Also wenn ihr Ethnologie studiert und euch für Games und Spielkultur interessiert, dann wäre das ein Forschungsfeld, auf das ihr mal einen Blick werfen könntet. Ja, so. Ich widme mich jetzt wieder den Games hier auf der Raumstation. Mal schauen, was es hier noch so zu entdecken gibt. Ich freue mich jedenfalls schon darauf, meine Magisterarbeit nochmal lesen zu können und sie in meinem nächsten Logbucheintrag meiner Crew vorstellen zu dürfen. Das mache ich jetzt gleich, wenn ich wieder auf meinem Schiff bin. Wenn auch ihr mehr über meine Magisterarbeit erfahren möchtet und noch keine Crewmitglieder seid, dann lade ich euch ein, an Bord zu kommen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ansonsten freue ich mich über Bewertungen und Feedback von euch. Bewerten könnt ihr zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcasts und Feedback gerne als Kommentar auf Spotify oder per E-Mail. Ich wünsche euch was, bis bald, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao, euer Adola.